Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, wir leben in einer Zeit und einer Kultur, der Hygiene und Reinlichkeit sehr am Herzen liegen. Es ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit, sich täglich zu reinigen, vielfach sogar an jedem Tag zu duschen. Und das war vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar, ein purer Luxus. Der ständige Wechsel der Kleider, vor allem der Leibwäsche, wird überhaupt nicht hinterfragt. Die Reinigung von Tellern, von Trinkgefäßen und Essbesteck. Aber auch in den Räumen, die uns umgeben, oder in den Geschäften, die wir betreten, erwarten wir, dass sie sauber sind. In manchen südlichen Ländern, insbesondere im Balkan, kann man da noch ganz anderes erwarten. Ja, und auf die Speisen, die wir einkaufen, insbesondere, darf nicht der geringste Verdacht fallen. Dabei und deshalb ist alles, was haltbar sein soll, luftdicht eingeschweißt und mit einem Haltbarkeitsdatum versehen. Wehe dem Hersteller, dessen Produkte einer oft sehr strengen Prüfung durch die Gesundheitsämter nicht standhalten. Es wäre ein Riesenskandal, wenn hier etwas gegen die Hygiene, gegen die Gesundheitsordnung zutage träte. Und Personen, die gefährliche, ansteckende Krankheiten haben, die müssen selbstverständlich aus dem öffentlichen Leben isoliert werden. Noch vieles andere mehr könnte aufgezählt werden, was uns zeigt, wie sehr man auf Hygiene und Reinlichkeit wenigstens im körperlichen Bereich achtet. Auch bei den Juden des Alten Testamentes schon gab es vielfältige Reinheitsvorschriften. Man kann von einer echten Kultur der Reinlichkeit bei ihnen sprechen. Und das oft in einem starken Gegensatz zu anderen Kulturen dieser Zeit. Zwar ging es zunächst um die kultische Reinheit und um die Beseitigung der Hindernisse für die Akte der öffentlichen Gottesverehrung. Aber zugleich zeigt sich eben in all diesen Geboten, dass es Gott sehr wohl gelegen ist, dass sein Volk gesund sei und gesund bleibe. Ein nicht ganz unwesentlicher Teil dieser Gesundheitsvorschriften betrifft diejenigen Personen, die sich eine ansteckende, eine gefährliche Krankheit zugezogen haben. Immer wieder ist hier vom Aussatz die Rede. Unter Aussatz verstehen die Juden alle gefährlichen Hautkrankheiten mit einem letztlich tödlichen Verlauf, die auch ansteckend sind. Der Aussätzige, liebe Gläubige, war eine Person, die man unbedingt zu meiden hatte und die man auf gar keinen Fall berühren durfte. Er lebte abseits, ausgestoßen von der Gesellschaft, und er musste sich selbst auch für die anderen erkennbar machen, indem er nämlich mit zerrissenen Kleidern herumlief, die Haare aufgelöst und wirr um den Kopf, den Bart musste er verhüllen. Und immer, wenn ihm irgendjemand begegnete, musste er schon aus der Ferne rufen, unrein, unrein, um dadurch auf seine gefährliche Krankheit hinzuweisen und den anderen zu warnen. Dabei war den Juden auch der Gedanke nicht unbekannt, dass es sich gerade beim Aussatz, bei diesem den Leib des Menschen nach und nach zerfressenden Übel, um eine Strafe Gottes handelt. Wir lesen etwa im zweiten Buch der Chronik vom König Usias, der nach einem frevelhaften Übergriff auf den Tempel, nach dem anmaßenden Versuch, selber das nur den Priestern zustehende Rauchopfer darzubringen, unmittelbar mit dem Aussatz geschlagen wird. Und dann auch, obwohl er als ein gerechter König begonnen hatte, im Abseits von seinem Volk stirbt. Erst, liebe Gläubige, wenn man diese strengen Vorschriften für den Umgang mit Aussätzigen bedenkt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Aussatz auch vielfach als eine Art der Gottesstrafe betrachtet wurde, erst dann begreift man das geradezu Ungeheuerliche, das im heutigen Evangelium im Zusammenhang mit dem ersten Wunder, nämlich der Reinigung eines Aussätzigen, geschildert wird. Man pflegte eben mit Aussätzigen keinen Kontakt. Und schon gar war es undenkbar, ihn körperlich anzufassen. Jesus aber setzt sich vollkommen über dieses Gebot hinweg. Er lässt den Mann zu sich kommen, spricht mit ihm und berührt ihn, um ihn zu heilen. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, sagt der Aussätzige. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei rein. Und sogleich war er rein von seinem Aussatz. Damit hat sich, liebe Gläubige, unser Herr nach dem Verständnis des Alten Testamentes selbst unrein gemacht. Aber der Erfolg gibt ihm recht, und die Priester, denen sich dieser vormals Aussätzige zu stellen hat, können nichts anderes feststellen, als dass er tatsächlich gesund geworden ist. Diese Heilung eines Aussätzigen wirft ein helles Licht einmal auf unseren Herrn Jesus Christus, auf die Art und Weise, wie er den Menschen heilt und errettet. Und zweitens wirft sie auch ein helles Licht darauf, wie wir unserem Herrn Jesus Christus begegnen sollen. Sie zeigt uns also, auf welche Weise Jesus uns rettet. Er, der gekommen ist, zu retten, was verloren ist. Der aber diese Rettung nicht gleichsam von oben, aus einer feierlichen oder einer übervorsichtigen Distanz heraus wirkt. Nein, der in engen, sogar in engsten Kontakt mit der Krankheit, mit dem Übel tritt. Bis hin, oh Schrecken für die Juden, zur körperlichen Berührung. Er verunreinigt sich damit selbst. Nach dem Alten Testament und seinen Vorschriften ist Jesus in dem Augenblick, wo er den Aussätzigen angefasst hat, kultisch unrein geworden, das heißt nicht mehr in der Lage, am öffentlichen Kult des Volkes teilzunehmen. Und vor Gott ist er jetzt, nach Auffassung der Juden, nicht mehr wohlgefällig. In Wahrheit jedoch bedeutet diese Berührung etwas ganz anderes. Nämlich eine Art von Übertragung. Er, der Unschuldige, der selbst die Sünde nicht kennt, weil er nie eine begangen hat. Er, der von sich sagen kann: Wer von euch vermag mich auch nur einer Sünde zu überführen? Er ist ja gekommen, alle Schuld, alle Sünde, alles Elend der Menschen auf sich zu nehmen. Er nimmt gleichsam den Aussatz der Sünde auf sich, um sich davon zerfressen zu lassen und gerade dadurch die Menschen von ihrer Schuld zu heilen. Er ist das Lamm Gottes, dem die Sünde der Welt aufgebürdet wird und der dann in einem entsetzlichen Tod dieser Sünde selbst den Tod bereiten will. Wir kennen aus dem Alten Testament den sogenannten Sündenbock-Ritus. Zur Entsühnung des Volkes legten die Priester einem ausgewählten Bock die Hände auf. Das bedeutete eine symbolische Übertragung der Schuld auf dieses Tier. Dann wurde es aus der Stadt herausgescheucht, an einen öden Ort und nicht mehr in den Ort hineingelassen, bis es vor Hunger und Durst verendet war. Und mit dem Tod des Sündenbockes, so erhoffte man sich, sollte dann auch die Sünde des Volkes erloschen sein. Übrigens erinnert in unserer heiligen Messliturgie ein kleines Detail, eine kleine rituelle Handlung des Priesters sehr an diesen Vorgang, nämlich bei dem Gebet Hanc Igitur, das der heiligen Wandlung vorausgeht, breitet der Priester seine Hände über die Opfergaben. Und das kann durchaus so gedeutet werden, dass er jetzt die Sünden aller Anwesenden, all derjenigen, die sich schuldbeladen und verunreinigt vor Gott begeben, ihm, dem Lamm Gottes, auflegt, das dann im Geheimnis der doppelten Konsekration, der Gegenwart zuerst seines Leibes und dann seines Blutes, was sozusagen aus dem geopferten Leib hervorfließt, dieser Sünde den Tod bereitet. Die heilige Messe, ein wahres Sühnopfer, wie es die heilige Kirche uns unfehlbar erklärt. Und gerade aus diesem Geschehen der heiligen Wandlung, der unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi, fließt dann ja auch die sündenvergebende Kraft an den Ort der Beichte, der Buße. Man könnte sich bildlich einen Kanal vorstellen, der hier vom Altar in unsere Beichtstühle geht. Und damit, liebe Gläubige, wären wir dann auch bei dem zweiten Punkt, der uns bei der Betrachtung dieses heutigen Evangeliums beschäftigt. Nämlich die Lehre, die es über unser Verhalten unserem Herrn und Erlöser gegenüber enthält. Da ist zunächst die Sehnsucht nach Reinheit, die den Aussätzigen dazu führt, zu demjenigen hinzugehen, dem ja der Ruf vorauseilt, dass er die Kranken gesund macht. Und bei uns muss es noch mehr als um körperliche, um eine geistige, eine seelische Hygiene gehen. Ein inniges Verlangen nach dieser Leichtigkeit, dieser Unbeschwertheit, der inneren Freude, dem Herzensjubel, von dem all die Menschen erfüllt sind, die ein reines Gewissen haben, die sich frei wissen von der schweren Sünde. Denn diese schwere Sünde ist es, die den Menschen niederdrückt, die ihn verdüstert, die ihm alle Lebensenergie und allen Schwung letztlich rauben will. Auch wenn ein solcher Mensch viele Fehler erkennt und auch wenn es ihm aufgrund anderer Umstände nicht gut geht, er vielleicht körperlich zu leiden hat, hat er eben doch in seinem Herzen diesen Hymnus der Freude, der beständig zur Ehre Gottes weitertönt. Und danach, liebe Gläubige, sollen wir uns sehnen. Diese Sehnsucht wird oft ganz besonders stark im Blick auf Menschen, die eine solche Reinheit vorleben. Natürlich auf die allerseligste Jungfrau Maria, auf die großen Heiligen, aber auch auf manche Zeitgenossen, die uns begegnen. Und natürlich im Blick auf den unendlich klaren, heiligen und reinen Gott. Wie schade, wenn dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach Reinheit nicht mehr da ist. Wie schade, wenn sich der Mensch in Staub und Schmutz einrichtet, wenn es ihn, körperlich gesprochen, gar nicht mehr stört, dass seine Haare verfettet um den Kopf hängen, die Nase trieft, aus seinem Mund ein übler Gestank hervorgeht, die Kleider befleckt sind. Und noch schlimmer, wenn es einen Menschen gar nicht mehr stört, dass seine Seele unangenehm zu riechen begonnen hat. Manch einer, der im Körperlichen picobello ist, duldet es über Tage, Wochen, Jahre und Jahrzehnte, dass die Seele wirklich voller Schmutz ist. Und deshalb ist die erste Voraussetzung die Sehnsucht nach der Reinheit. Dann aber zu ihm hingehen. Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen, so sagt der Aussätzige, als er den Weg zu Jesus gefunden hat und sich vor ihm auf die Erde geworfen hat. Und Jesus will es. Aber ganz ehrlich, liebe Gläubige, wollen es dann auch wir? Vieles möchten wir ja. Wer möchte nicht eine bedeutende Persönlichkeit werden? Wer möchte nicht, wenn er zum Beispiel gerne in die Berge geht, eines Tages auf den Gipfel, den höchsten der Welt, den Mount Everest steigen? Aber ob er es auch will, das zeigt sich darin, dass er die nötigen Mittel ergreift, um dieses Ziel zu erreichen. Also darin, dass er sich die entsprechende Bergsteigerausrüstung besorgt, dass er anfängt zu üben an diesem und an jenem immer höheren Berg, bis er dann schließlich eines Tages bereit ist, auch den höchsten Gipfel auf dem Dach der Welt zu erklimmen. Wenn er diese Mittel nicht ergreift, dann sagt er vielleicht, ich möchte auf den Mount Everest. Aber dieses Möchten ist eben kein Wille. Es ist ein wirkungsloser Wille. Und so gibt es auch manche, die sagen, ich möchte ja rein und heilig sein. Ja, sie möchten es schon, aber sie wollen es nicht, weil sie nicht die nötigen Mittel dazu ergreifen. Im Alten Testament hatte sich ein Aussätziger, wenn er wieder rein geworden war, den Priestern zu stellen, dass sie diese Heilung überprüften und ihn dann zum Kult wieder zuließen. Das Priestertum des Alten Testamentes, liebe Gläubige, war bekanntlich ein Provisorium. Es war ein vorläufiges Priestertum. Mit dem Auftreten Jesu Christi aber ist der endgültige Priester gekommen. Und jetzt gilt, man begibt sich nicht zum Priester, nachdem man rein und heil geworden ist, sondern man begibt sich zum Priester, dem Stellvertreter Jesu Christi, um rein zu werden. Denn er kann im Heiligen Bußsakrament als Stellvertreter Jesu Christi dieses Wunder der Reinigung und Heiligung der Seele in der Kraft Christi wirken. Vom Altar her fließt die Erlösungsgnade in den Beichtstuhl und in die Hände des Priesters. Und ein Mensch, der sagt, ich möchte rein werden, aber der dieses auf unseren Herrn zurückgehende Mittel nicht ergreift, ja, der möchte vielleicht, aber der will nicht. Und wer als katholischer Christ sagt, ich mache das mit meinem Herrgott selbst aus, der denkt zutiefst protestantisch. Denn gerade das ist eine Wesenseigenart unseres katholischen Glaubens, dass uns der Herr sichtbare, konkrete, heilige Riten verliehen hat, Zeremonien, in denen wir das Heil nicht nur auf eine irgendwie geistige Weise empfangen, sondern es uns veranschaulicht wird. Diese Mittel gilt es zu ergreifen und dann sich vom Herrn heilen lassen. Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei rein. Gibt es denn etwas Schöneres, als wenn wir wissen, dass er uns anrührt und dabei alle Schuld auf sich nimmt, sodass wir wieder ganz frei und ganz froh sind, wieder ganz in der Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott stehen, ein volles Glied der Gemeinschaft der Kirche sind, in Freundschaft mit den Menschen guten Willens und mit den Heiligen und Engeln des Himmels. Es gibt keine größere Freude. Liebe Gläubige, äußere Hygiene ohne das Bemühen um die innere Reinlichkeit macht die Menschen zu übertünchten Gräbern. Da ist eine schöne Fassade, aber hinter ihr, oh weh. Und eine Zeit, die die Hygiene vergötzt, die es aber zulässt, dass in Massen, in unüberschaubaren Mengen die Menschen überschüttet werden mit solchen, dass sie auf sündhafte, unreine und böse Gedanken bringt, eine solche Zeit ist zutiefst verdorben. Und deshalb müssen wir als überzeugte katholische Christen diese vollständige, ganzheitliche, innere und äußere Hygiene leben. Und dann erfahren wir die wunderbare Freude des Reinseins, der verheißen ist, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Herr, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Ich will es. Sei rein. Und er streckte seine Hand aus und machte ihn rein. Amen.